Zip FM
mit den Nachrichten.
Und nun ohne Umschweife zur Sache.
Ich sage Ihnen, Aufschwung, Aufschwung, das wäre es jetzt. Der Aufschwung ist da.
Sie helfen den Armen, wenn sie die Reichen ausmerzen.
Ave Maria, grazia plena.
Zip FM.
Das Infomagazin der Freien Radios.
Hallo und herzlich willkommen zu Zip FM mit der Sendung vom Montag, den 5. September 2011. Die heutige halbe Stunde wurde ausnahmsweise zusammengestellt von Sakura vom Transgender-Radio aus Berlin und ich bin auch am Mikrofon. Hallo. Die heutigen Themen. Die Protestbewegung in Israel. Auch in den letzten Tagen kam es in Israel wieder zu Demonstrationen, die zu den größten in der Geschichte des Landes gehören. Ein Interview über die Hintergründe dieser Bewegung. Die Militäroffensive in der Türkei. Seit mittlerweile 30 Jahren gibt es im Osten der Türkei Gefechte zwischen Militär und kurdischen Bewaffneten. In den letzten Wochen hat der Krieg mit einer türkischen Militäroffensive erneut einen Höhepunkt erreicht. Ein Beitrag zu diesem in den Medien wenig beachteten Thema. Der Verfassungsschutz und die Bildung. Nicht so verdeckt wie sonst, arbeitet der Verfassungsschutz zunehmend auch in Bildungseinrichtungen. Was er da tut und welche Konsequenzen das hat, betrachten wir in einem Interview am Schluss unserer Sendung. Nun zu unserem ersten Beitrag. Proteste gegen zu hohe Mieten, Chancenlosigkeit und neoliberale Kahlschlagpolitik. In Tel Aviv finden sich Tausende von meist jugendlichen ProtestiererInnen auf der zentralen Rothschild Avenue ein, um gegen die soziale Realität in ihrem Land zu protestieren. Warum gehen die Leute auf die Straße? Transportieren die Proteste Hoffnung oder sind sie von vornherein in ihrer politischen Stoßrichtung beschränkt? Das fragte Gerd Hanloser von Radio Dreieckland aus Freiburg, Moshe Zuckermann aus Tel Aviv, der seit Jahrzehnten die politische Protestkultur Israels verfolgt und als ein prononcierter Kritiker israelischer Politik bekannt ist.
Letzten Wochen konnten wir in Tel Aviv was beobachten. Junge Menschen haben sich versammelt immer wieder und haben über soziale Anliegen die Stimme erhoben. Moshe Zuckermann, vielleicht können Sie erstmal schildern, was ist die letzten Wochen da in Israel, in Tel Aviv passiert?
Jetzt, worum es geht, ist eigentlich um eine Protestbewegung des israelischen Mittelstands, wo im Großen und Ganzen gar nicht so schlecht verdient, aber wegen der wirklich vollkommen abgebauten israelischen Wohlfahrtsgesellschaft, also die soziale Ausrichtung, die es noch vor 20 oder 25 Jahren gegeben hat und die mit dem neoliberalen Ausrichtung eines Netanyahu, das ist ja ein Milton Friedman-Anhänger, und durch die Privatisierungstendenz, die es in den letzten 10 Jahren ganz massiv gegeben hat, ist dieser Mittelstand mehr oder weniger an einen Punkt gelangt, dass, obwohl er gut verdient, er aber nicht die Lebenshaltungskosten bei allem Gutverdienen mehr halten kann, beziehungsweise defizitär wird. Und was dabei aber dann zu verzeichnen war und noch immer ist, ist die Tatsache, dass etwas angefangen hat, das wirklich ganz lokal war und minoritär und im Grunde genommen auch zunächst harmlos, also einige wenige Leute haben Zelte in einer zentralen Allee Tel Avivs aufgeschlagen, dass das sich mittlerweile zu einer Massenbewegung ausgeweitet hat, die bei weitem das übertrifft und übersteigt, was die ursprünglichen Initiatoren dieser Bewegung vor Augen hatten und überhaupt erwarten durften, wenn ich an die Protestbewegung von vor 2 Wochen denke, also das Wochenende, da sind 300.000, 350.000 Menschen auf Israels Straßen, vor allem in Tel Aviv gegangen. Das hatten wir noch nie. Und das lässt mich vermuten, dass es nicht nur um die ökonomischen Belange, die jetzt irgendwie als die offiziellen Belange angekündigt werden, geht. Denn man hat ja es hat schon Zeiten in Israel gegeben, wo es ökonomisch den Leuten schlechter ging als heute. Ich vermute, dass mit dieser Protestbewegung etwas, das noch nicht offiziell artikuliert ist und noch vielleicht auch nicht die richtige Formulierung gefunden hat, aber dass sich etwas da ankündigt, was eine Ahnung davon gibt, dass die Leute mehr oder weniger im Vorbewusstsein sich bewusst geworden sind, dass die Sackgasse, in die Israel insgesamt geraten ist, also auch außenpolitisch geraten ist und auch in der Sicherheitspolitik geraten ist, dass die längerfristig nicht mehr zu halten ist. Nun wird das aber nicht so artikuliert und es wird auch nicht als ein solches angekündigt, sondern wird ganz im Gegenteil, man versucht das sozusagen nicht politisch, wie es bei den Leuten heißt, zu halten, wobei nicht politisch in Israel heißt, also ohne Parteianbindungen.
Sie haben gesagt, es geht von der israelischen Mittelschicht aus. Erfasst denn der Protest auch andere?
Dass mittlerweile andere Gruppen hinzugekommen sind, ändert nichts an der Tatsache, dass auch die Art und Weise, wie man von sozialer Gerechtigkeit redet hier und wie der Kampf geführt wird, durchaus symptomatisch ist für den Mittelstand. Man will im Grunde genommen mit der Regierung übereinkommen, man will im Grunde genommen zu einem Konsens gelangen, genauso wie der Mittelstand das immer will. Das heißt, es geht in der Tat nicht Fragen der Durchbrechung von Tabugrenzen. Es wird, obwohl von sozialer Gerechtigkeit geredet wird, auf keinen Fall der Kapitalismus in Frage gestellt. Die zweite Sache, die nicht zur Sprache kommt, ist eben das, was ich eben sagte und Sie vielleicht irgendwie beiseite weggewischt haben. Es ist eben doch eine Frage, ob man die Frage der sozialen Gerechtigkeit sozusagen, steril als eine reine Tel Aviver oder eine reine ökonomische Tel Aviver Sache betrachtet oder doch in den Kontext stellt, dass es keine soziale Gerechtigkeit geben kann, solange es ein Besatzungsregime gibt. Und ich rede von diesem Besatzungsregime jetzt nicht nur in völkerrechtlicher Hinsicht, sondern durchaus als ein ökonomisches Problem. Wenn Milliarden von Gelder, von Dollaren in die besetzten Gebiete gepumpt werden, um dort eine Infrastruktur herzustellen, die nicht nur völkerrechtswidrig ist, sondern wirklich auch viel Geld verschlingt, dann fehlt es an diesem Geld eben in der Zivilgesellschaft von Tel Aviv, Haifa und sonst wo im Land. Also das muss man auch sehen. Und das dritte Moment, das ich mit einbringen würde, warum ich auch meinte, es handelt sich um eine Protestbewegung und auf keinen Fall um eine Rebellion oder gar von einer Revolution, ist, weil diese Leute, glaube ich, sich auch mehr oder weniger zur Auflage gemacht haben, dass sie keine Tabugrenzen durchbrechen wollen. Das heißt, solange auch die Frage nicht gestellt wird, wofür will man kämpfen und was will man in Frage stellen, wird es natürlich von vornherein eine Art von Protestbewegung bleiben müssen, wie sie die Rahmenbedingungen der israelischen Gesellschaft vorschreiben. Und von daher ist es auf der einen Seite sehr bewegend und in der Tat auch sehr beeindruckend, was man da mittlerweile auch diskursmäßig zusammengestellt hat. Und auf der anderen Seite wird natürlich nicht die grundlegende Struktur des Landes in irgendeiner Weise in Frage gestellt.
Das war ein Gespräch von Radio Dreieckland aus Freiburg mit Moshe Zuckermann aus Tel Aviv. Seit mittlerweile 30 Jahren gibt es im Osten der Türkei Gefechte zwischen Militär und kurdischen KämpferInnen. In den letzten Wochen hat der Krieg mit einer türkischen Militäroffensive erneut einen Höhepunkt erreicht. Auch zivile Gebiete Kurdistans werden durch türkische Militärflugzeuge bombardiert und an den Grenzgebieten Südkurdistan, Nordirak werden militärische Spezialeinheiten abgestellt, um neue Militärstützpunkte zu errichten. Die türkische Regierung will mit härteren Mitteln die PKK vernichten und die kurdische Freiheitsbewegung in der Bevölkerung zerschlagen. Radio Z aus Nürnberg spricht darüber und über den kurdischen Widerstand in einem Interview mit Wolfgang Stuwe von der Informationsstelle Kurdistan.
Seit mittlerweile 2 Wochen verschärft die türkische Regierung seine andauernden militärischen Operationen gegen die kurdische Freiheitsbewegung. Warum sieht die türkische Regierung einen militärischen Einsatz als eine Lösung zur kurdischen Frage?
Wenn wir uns das aus der Geschichte betrachten, dann sehen wir eigentlich immer, dass die Türkei immer wieder behauptet hat, dass sie dieses Problem der kurdischen Frage militärisch lösen kann. Und warum das gerade in den letzten 14 Tagen so ist, vorher hatte ja schon der Iran versucht, in das Kandil-Gebiet also ist das Dreieck in Südkurdistan angrenzend zum Iran und zur Türkei, dort einzumarschieren. Sie mussten aber eine militärische Niederlage da hinnehmen und haben sich dann erstmal dort zurückgezogen. Kurze Zeit später dann hat dann die Türkei angefangen, die Gebiete zu bombardieren. Und Ziel von ihnen ist natürlich, diese ganze Gegend dort zu schwächen und vor allen Dingen auch die kurdische Bewegung zu schwächen. Die kurdische Bewegung hat in der letzten Zeit und in den letzten Jahren sehr viel. Früher gab es die Guerilla, die PKK alleine. Und heutzutage gibt es viele zivilgesellschaftliche Organisationen. Es gibt die Parlamentarier, es gibt die Partei, die BDP und alle treten ein für den Frieden. Und es wurden auch immer wieder konkrete Vorschläge für den Frieden gemacht. Aber die Türkei hat eigentlich immer dieses genutzt, so um dann doch wieder militärisch zuzuschlagen.
Welche Vorfälle haben sich in den letzten Wochen ereignet?
Ja, es sind sehr viele Ereignisse eigentlich, aber gerade in der letzten Zeit hat sich die Bevölkerung ganz massiv gegen diese militärische Eskalation mobilisiert. Es sind wirklich Zehntausende auf den Straßen täglich. Und zwar haben sie das Konzept der lebenden Schutzschilde für sich in Anspruch genommen, was auch schon vor 4 Jahren gemacht wurde. Da waren es aber nur kleine Gruppen. Und jetzt sind es wirklich Tausende, die Richtung Grenze, also in Richtung Südkurdistan, gegangen sind und versuchen dort in das Kandil-Gebiet, was halt von der Türkei beschossen wird, dort einzudringen. Und nicht nur aus dem Norden sind die Menschen so mobilisiert, sondern auch aus Südkurdistan. Auch von dort sind die Massen unterwegs, um in diese Gebiete zu gehen, um so mit altlebende Schutzschilde mit ihrem Körper zu zeigen, wir wollen nicht diese militärische Eskalation, wir brauchen den Frieden und wir werden auch uns nicht spalten lassen. Anfang des Jahres zum Beispiel waren Parlamentswahlen in der Türkei gewesen. Dort hat die BDP viele Stimmen gewonnen. Aber 6 Abgeordnete haben das Mandat nicht bekommen. Also die Türkei hat es abgelehnt, beziehungsweise waren auch einige Inhaftierte dabei, die aber nicht herausgekommen sind, was eigentlich normal ist, wenn du gewählt wirst. Und so zog sich das immer weiter. Gleichzeitig laufen Massenprozesse gegen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, also gegen gewählte Volksvertreter. Ein Friede ist nicht in Sicht, das kann man schon so sagen. Also es war immer wieder, waren Momente da, wo gedacht wurde, jetzt passiert es. In der letzten Zeit war es dann schon so gewesen, dass Annäherungen vorgenommen worden sind, dass auch Gespräche stattgefunden hatten. Es gibt konkrete Vorschläge der kurdischen Seite, die auch von der Bevölkerung getragen werden. Und dazu gehört natürlich erstmal, dass der militärische Konflikt, also dass keine militärischen Operationen mehr gefahren werden. Und das sind eigentlich Minimalforderungen, die kurdische Seite stellt, die auch einfach logisch eigentlich unterstützt werden müsste. Ein Problem ist, der Konflikt dort ist regional sehr begrenzt. Also die kurdische Bewegung ist anders wie jetzt hier dieser sogenannte arabische Frühling, wird er von den Medien nicht so sehr wahrgenommen oder er wird mehr oder weniger verschwiegen. Und auch die europäischen Länder haben sich mehr oder weniger zur Aufgabe gesetzt, die Türkei zu unterstützen, weil die Türkei eine neue strategische Ausrichtung bekommen hat, die halt für das Überleben Europas außerordentlich wichtig ist. Gerade vor 2 Wochen ist eine 7-köpfige Familie durch die Bombenangriffe der Türkei auf Kandil umgebracht worden. Und das ist hier mit keinem Ton erwähnt worden. Also das liest man hier weder in der Presse, noch gab es, außer jetzt von Linken, also Politikern der Partei Die Linke, von denen gab es Protestschreiben, aber sonst gibt es keinerlei Proteste hier.
Anlässlich des Internationalen Antikriegstages will die bundesweite Kampagne Tatort Kurdistan auf die aktuelle Situation in den kurdischen Gebieten aufmerksam machen. Sie kritisiert vor allem die deutsche Unterstützung an Krieg und Repression gegen die kurdische Bewegung. In welcher Form findet eine Unterstützung von der deutschen Seite denn statt?
Es gibt eine ganz lange Freundschaft zwischen dem deutschen Staat und der Türkei. Das geht ja schon in die hunderte Jahre zurück. Aktuell ist es so, dass der türkische Staat unterstützt wird, natürlich mit Waffenlieferungen. Er ist mit der größte Abnehmer von Rüstungsgütern. Die Türkei hat die immerhin eine sehr große NATO-Armee. Gerade zum Beispiel hat der Prozess angefangen am 31. August in Frankfurt gegen die kurdische Tageszeitung Yeni Özgür Politika. Ihm wird vorgeworfen, dass sie halt die Bewegung unterstützt.
Und sind weitere Aktionen der Kampagne Tatort Kurdistan geplant?
Heute ist ja mehr oder weniger der 1. September, der Antikriegstag, oder in Kurdistan heißt es der Weltfriedenstag. Und an diesem Tag ist von Tatort Kurdistan ein bundesweiter Aktionstag. Es werden viele eigene Initiativen gemacht, wo das Ziel ist, halt diese Beteiligung Deutschlands der Öffentlichkeit darzustellen. Aber es gibt auch viele andere Initiativen wie Demonstrationen, Friedensdemonstrationen, die heute stattfinden, wo sich die Kampagne Tatort Kurdistan daran beteiligt. Diese Initiative ist eigentlich sehr gut angekommen hier, also von verschiedensten Gruppen, die auch gar nicht so direkt so mit Kurdinnen und Kurden zusammenarbeiten, aber die diese Initiative ziemlich gut finden. Und Tatort Kurdistan wird es immer wieder nutzen, um der Öffentlichkeit zu zeigen, dass wir ein Krieg am Rande Europas geführt wird und wie die Unterstützung hier von dem sogenannten demokratischen Staat geführt wird. Also dem ist der sich nicht dagegen scheut, diesen dreckigen Krieg, der zum größten Teil gegen die zivile Bevölkerung geführt wird, unterstützt. Es ist einfach eine gute Möglichkeit, um mit anderen Friedensaktivistinnen und Aktivisten zusammen für einen gerechten Frieden auf die Straße zu gehen.
Nun ein Gespräch zum Aufruf Bildungsarbeit ohne Geheimdienste, der das Wirken des Verfassungsschutzes in Bildungsinstitutionen kritisiert. Aber was hat der Verfassungsschutz eigentlich in Bildungseinrichtungen zu suchen und welche Ziele verfolgt er dort? Ein Interview über diese, aus demokratischen Erwägungen durchaus nicht unbedenklichen Aktivitäten, von Radio Dreieckland aus Freiburg mit Frank vom APABITS, dem antifaschistischen Pressearchiv und Bildungszentrum in Berlin. Das APABITS hat den Aufruf Bilden ohne Geheimdienste veröffentlicht, den ihr unter der Adresse bildenohnegeheimdienst.blogsport.de finden könnt.
Gab es einen konkreten Auslöser für euren Aufruf?
Wie es überhaupt dazu gekommen ist, ist ein längerer Prozess, der sich eigentlich über das letzte Jahr hingezogen hat. Wir sind mit ein paar Leuten aus eben einer freien Bildungsarbeit zusammengekommen und haben gemerkt, und da wurde von vielen Stellen geäußert, dass es zunehmend ein Problem wäre, dass vor allen Dingen gerade bei Schulveranstaltungen, dass dort auch eben zunehmend der Verfassungsschutz auftritt und Workshops oder Vorträge hält, aber auch eben nicht nur in der schulischen Bildungsarbeit oder bei diesen Schulaktionstagen, sondern auch im außerschulischen Kontext, dass dort immer häufiger mal, dass dort auch der Verfassungsschutz auftritt oder auch auf dem Podium sitzt oder dergleichen. Und genau dadurch, dass wir das eben als ein sehr, also schon ein großes Problem ansehen an sich, haben wir uns eben dazu entschlossen, diesen Aufruf zu verfassen und genau haben eigentlich auch relativ gutes Feedback bekommen und einen weiten Rahmen an Leuten, die den Aufruf bisher unterstützen. Das heißt, wir haben das Gefühl, dort auf offene Ohren zu stoßen.
Ist der Aufruf auch so ein bisschen als Reaktion auf die sogenannte Extremismus-Klausel entstanden?
Das hat natürlich auch direkt damit zu tun, beziehungsweise wir sehen das eigentlich, haben das auch in dem Aufruf so formuliert, dass das auf jeden Fall unmittelbar im Zusammenhang zu sehen ist. Und bei dieser Extremismus-Klausel sind in erster Linie die Projekte und Initiativen betroffen, die in den Bundesförderungsprogrammen stehen oder dort Gelder beziehen über das Bundesministerium, das Familienministerium von Christina Schröder. Wir sind selber nicht in diesem Programm, aber durchaus natürlich viele Leute, mit denen wir kooperieren, mit denen wir im ständigen Austausch stehen. Es ist jetzt im Anfang des Jahres, was dann die Extremismusklausel nach einem längeren Vorlauf auch tatsächlich eingeführt worden. Und diese Klausel besagt eben, also es sind zwei Punkte. Zum einen sollen sich die Leute, die Fördergelder beziehen, zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung bekennen. So. Der zweite Punkt ist, sie sollen auch garantieren, dass das ihre Kooperationspartnerinnen und Partner genauso tun und dass sie im Zweifelsfall oder um sich abzusichern, und ich muss nicht mal im Zweifelsfall, aber um sich abzusichern, könnten sie oder sollten sie sogar auch entsprechende Informationen einholen bei den dafür zuständigen Stellen, was dann eben auch heißt, und da wird namentlich auch der Verfassungsschutz genannt. Das heißt, Leute, die Gelder beziehen über das Familienministerium, über diese Bundesprogramme, die sollen für Leute, mit denen sie kooperieren, erstens bürgen oder garantieren, dass die auch sich wie FDGO auf dem Grundsatz der FDGO stehen und dann zusätzlich noch, und das ist halt der größere Knaller noch dabei, also im Prinzip ein Bespitzelungsauftrag erteilt wird, entsprechende Informationen einzuholen oder selber möglicherweise Informationen zu sammeln und anzulegen.
Kommen wir noch mal ein bisschen zum Aufruf. Du hast Moritz jetzt, Frank, sorry, jetzt gesagt, dass der Verfassungsschutz sogar in Bildungsinstitutionen irgendwie auf Plena da vertreten ist, auf Podium vertreten ist. Hast du da irgendwie konkrete Beispiele? Also ist der Verfassungsschutz dann wirklich als Verfassungsschutz da auf dem Podium? Das klingt jetzt für mich erstmal noch irgendwie relativ unvorstellbar.
Ja, das ist aber tatsächlich Realität. Also inwiefern das auf Plena oder dergleichen oder in Gremien oder so oder in sag ich mal, beratenden Bereichen ist es ja ohnehin schon, wenn sie im politischen Rahmen sich die Leute austauschen und so, ist es ja ohnehin der Fall. Fakt ist aber, dass er auch in der Öffentlichkeit auftritt, eben im Rahmen von so Podiengesprächen im Prinzip Öffentlichkeitsarbeit macht, dort als eine adäquate Informations- und Analysequelle natürlich genannt wird und vor allen Dingen, und das ist der Hauptkritikpunkt, eben tatsächlich im Rahmen von Bildungsarbeit auftritt. Das heißt, der Verfassungsschutz, ich kann gleich nochmal zwei, drei Beispiele nennen, tritt in Schulen auf und macht Workshops mit Kindern und Jugendlichen zu den Themen eben extreme Rechte oder Neonazi heißt, bei denen dann natürlich nur Rechtsextremismus vermeintlicher oder vermeintlicher Linksextremismus oder eben einfach nur diese vertrate Gleichsetzung, die sie ohnehin vertreten, vermeintlicher Extremismus. Und zu diesen Themen machen sie das. Das kommt durchaus häufig vor, also oder häufiger mittlerweile, ist aber auch von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Am weitesten ausgeprägt ist es gerade in den letzten ein, zwei Jahren oder länger schon gewesen in Niedersachsen. Denn dort ist faktisch die Landeszentrale für politische Bildung abgeschafft worden und weite Arbeitsbereiche eben dieser Landeszentrale wurden dann vom Verfassungsschutz übernommen. Das heißt, dort gibt es jetzt sogenannte Demokratielotsen, die faktisch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Verfassungsschutzes sind, die dann eben ja in die Schulen gehen oder in andere Einrichtungen gehen und ja Demokratiearbeit wie auch immer machen. Anderes Beispiel wäre vielleicht für euch da unten regional interessant. Baden-Württemberg gibt es das sogenannte Team Max. Das sind auch dann die jungen, hippen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Verfassungsschutzes, die dann eben auf Schulaktionstagen auftauchen und sagen, hey, schönen guten Tag, ich bin Herr so und so vom Verfassungsschutz und ich mache jetzt hier nebenan den Workshop. Und es hat einfach ein Imagewandel stattgefunden oder eben der Versuch, sich so von diesen Bildern zu trennen, die man natürlich jahrelang vom Verfassungsschutz hatte. Das sind die Schlapphüte mit ihren abgewetzten Ledertaschen und irgendwelchen Mänteln, die durch die Gegend laufen oder dann in irgendwelchen keine Ahnung, Kleinwagen irgendwo an der Ecke stehen und Leute beobachten. Nein, das sind eben heute auch dann unter anderem zumindest auch junge Leute, die dann, was weiß ich, mit Ende 20, Anfang 30 dann eben diese Arbeit jetzt machen.
Also Bildungsarbeit nach genau. Der Hufeisentheorie, alles was nicht in der Mitte ist, ist böse.
Ja.
Auch in Schulen scheinbar in Baden-Württemberg. Euer Aufruf setzt sich für kritische, freie und qualifizierte politische Bildung so als Gegenstück ein, als Grundlage für demokratische Kultur und Gesellschaft. Was verstehst du unter kritische, freie und qualifizierte politische Bildung?
Für mich ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt, diese Probleme, die wir ja auch in unserer Bildungsarbeit ansprechen, wir sind eine Einrichtung, die sich hauptsächlich mit einer extremen Rechten und Neonazis, aber eben auch rechten Strömungen, Parteien, Organisationen dergleichen beschäftigt. Und für uns ist dabei ganz wichtig natürlich, das in einem gesamtgesellschaftlichen Kontext zu betrachten. Und dazu gehört es eben auch, Alltagsrassismen zu berücksichtigen, strukturelle Rassismen, Nationalismus, der von offizieller Seite durchaus vielleicht gefördert wird und dadurch auch problematische Züge annehmen kann, Auswirkungen hat, das eben in solchen Kontext zu stellen. Und unser Hauptkritikpunkt dabei ist es, dass der Verfassungsschutz jetzt eben in diesem Bereich auftritt, dass der ist natürlich nicht gewährleisten kann und auch gar nicht soll und gar nicht darf. Denn der Verfassungsschutz als Institution ist erstmal natürlich ein staatliches Überwachungsorgan. Und wenn man sich das erstmal so vor Augen führt, sollte das eigentlich schon ein Grund genug sein, Kritik hervorzurufen, dass jetzt eben ein staatliches Überwachung oder das staatliche Überwachungsorgan in Schulen geht und mit Kindern und Jugendlichen Bildungsarbeit macht. Dazu kommt noch, dass natürlich dieses Organ oder diese Einrichtung politischen Konjunkturen unterliegt. Das heißt, es ist natürlich abhängig von den politischen Stimmungen, von der Regierungsbildung, wie diese Arbeit zum Teil ausgerichtet wird. Das heißt, also da ist es auch in einem Kontext zu sehen. Das heißt, es kann in keinster Weise irgendwie unabhängig agieren, was wir natürlich den Anspruch hätten, dass Bildungsarbeit eben ja nicht derart von staatlicher Seite gesteuert werden darf, um eben tatsächlich demokratische Werte zu vermitteln, emanzipatorisch wirken zu können. Dem wirkt das alles fundamental entgegen.
Wie sind denn bisher die Reaktionen auf den Aufruf Bildungsarbeit ohne Geheimdienste? Gibt es vielleicht auch Reaktionen von Lehrerinnen und Lehrern?
Bisher sind einige Leute, die zum Beispiel dann in der GEW organisiert sind, das sind dann eher so Leute, die dafür sprechen. Ziel ist es letztlich natürlich nochmal mehr an Schulen dafür zu problematisieren und da auch mehr Unterstützung zu bekommen. Es sind jetzt auch einige wenige Lehrer dabei. Es sind aber auch Schülerinneninteressensvertretungen dabei, die das mit unterstützen, die sagen, ja, das ist ein Problem, mit dem wir konfrontiert werden, wir wollen das selber nicht. Wir haben aber, also in der ersten Runde haben wir gezielt auch Leute angeschrieben. Wir wollten es bewusst auch gleich von Anfang an möglichst breit aufstellen von den Funktionen der Unterstützerin und haben dementsprechend das auch breit gestreut. Und mittlerweile sind es, ich habe jetzt die genaue Zahl nicht im Kopf, aber zwischen 160 und 180 Unterstützerinnen. Und diese Leute, das ist ja eben sehr vielfältig. Es sind dann unter anderem auch noch Politikerinnen und Politiker, Leute, die selber in der Bildungsarbeit tätig sind, Initiativen, die in der Bildungsarbeit tätig sind. Wir haben aber zum Beispiel auch eine Vereinigung von Richterinnen und Richtern, Staatsanwältinnen und Staatsanwälten, die diesen Aufruf mit unterstützt.
Das war ein Beitrag von Radio Dreieckland aus Freiburg und das war es auch schon wieder mit einer halben Stunde ZIP FM. Verantwortlich für die heutige Sendung ist Sakura vom Transgender Radio aus Berlin. Weitere Infos, die einzelnen Beiträge sowie die Gesamtausgabe von ZIP FM findet ihr unter freie-radios.net. Tschüss und vielen Dank fürs Zuhören.